Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wir sind ja immer noch im Epheserbrief, den Schätzen des Epheserbriefs. Und ich meine, wir sind schon so reich beschenkt worden. Gott hat so viel in dieses Buch hineingelegt. Und auch heute Morgen sind wir schon so reich beschenkt worden. Herr, wenn du nur das heute Morgen mitnimmst, dass der Gott, der das letzte Wort in der ganzen Welt hat, mit dir ist, dann ist doch schon das eine totale Ermutigung und Stärkung. Nichts kann dir widerstehen, wenn er dabei ist. Er hat das letzte Wort. Seine Gedanken über dir sind nur gut. Das ist doch schon mal wunderbar. Anyway, wie gesagt, wir sind beim Epheserbrief. Ich möchte ganz kurz wiederholen, was wir schon gesehen haben. In den Kapiteln 1 bis 3 hat Paulus uns aufgezeigt, was wir alles in Christus sind und haben. Er machte uns unsere neue Identität in Christus deutlich. Und er hat sogar geschrieben, dass wir erwählt wurden, bereits vor Grundlegung der Welt. Danke vielmals. Ich muss gerade schnell einen Schluck nehmen. Weißt du, dass Gott dich auserwählt hat, bevor es dich überhaupt gab? Ich meine, nur schon das ist mindblowing. Und wenn es nicht in der Bibel stehen würde, dann würde ich das auch gar nicht glauben. Aber es steht und ich glaube es. Bist du dir bewusst, dass du erwählt und erlesen bist? Das macht doch etwas mit uns, wenn wir uns das bewusst sind. Weiter haben wir gesehen, dass wir vom Tod zum Leben kamen, dass wir mitversetzt sind in die himmlischen Dimensionen, dass wir mit einer Liebe geliebt sind, die die Breite, Tiefe, Höhe und Länge unseres Denkens bei weitem übersteigt. Wir haben gesehen, dass wir nicht mehr Bettler sind, sondern zu Millionären gemacht wurden. Und letzten Sonntag hat Sabine darüber gesprochen, dass wir einander Ehre geben können. Nämlich jetzt in den folgenden Kapiteln 4 bis 6 geht es um die Auswirkungen all dessen, was wir sind. Diese Erkenntnis sollte doch etwas in unserem Leben bewirken, sollte Einfluss haben auf unseren Alltag. Paulus bittet seine Leser im Kapitel 4, Vers 1, nämlich, dass wir ein Leben führen, das passend ist zu dieser hohen Stellung, würdig dem, zu was Gott uns gemacht hat. Wir haben gehört, dass es einen totalen Unterschied macht, wie wir denken. Unser Denken hat einen großen Einfluss auf unseren Alltag. Es macht doch schon einen gewaltigen Unterschied, ob du dich als irgendwie erbarmungswürdiges Würmchen siehst oder als Königskind vom Höchsten aus erwählt. Das macht etwas mit uns. Das hat einen Einfluss auf unseren Alltag. Dann haben wir auch gehört, wie wir Konflikte konstruktiv angehen können und so weiter. Heute geht es um das, was die Gemeinde zusammenhält und wachsen lässt. So hat es die NGÜ diesen Abschnitt überschrieben. Es ist also kein biblischer Vers, es ist einfach der Titel in der NGÜ, was die Gemeinde zusammenhält und wachsen lässt. Ja, wenn ich dich jetzt heute Morgen fragen würde, was findest du? Was würdest du sagen? Natürlich gibt es hunderte von Büchern, Studien und Konferenzen zu diesem Thema. Ich habe selber auch schon einige Bücher dazu gelesen. Erstaunlicherweise führt Paulus hier nur zwei simple Punkte auf. Der erste Vers in diesem Abschnitt ist Vers 7 und lautet: Jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Es geht also um Gaben, die Gott jedem Einzelnen von uns gegeben hat. Und natürlich um das Einsetzen derselben. Genauso wie Geld unter der Matratze nichts nützt, so nützen auch unsere Gaben, die wir nicht einsetzen, nichts. An anderer Stelle fordert Paulus den jungen Timotheus auf, dass er seine Gaben, die er bekommen hat, gebrauchen soll. Er schreibt: Lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir durch Gottes Gnade geschenkt worden ist. Und dann im Vers 15 führt er als Konsequenz davon auf. Dann werden die Fortschritte, die du im Glauben machst, allen sichtbar sein. Interessant, das Einsetzen der Gabe macht Fortschritt, lässt uns Fortschritte im Glauben machen. Sogar solche Fortschritte, dass es sichtbar wird. Und auch die Gemeinde wächst dadurch. Es heißt nochmal im Vers 7, jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Weißt du, was du tun musst, um so eine Gabe zu bekommen? Nix, genau, ihr wisst's, super, bingo, nichts, rein gar nichts. Diese Gaben sind ein Geschenk. Eine Gnadengabe heißt es. Und Gnade hat es so an sich, dass man sie nicht verdienen oder erarbeiten kann. Gnade ist ein Geschenk. Die gibt's gratis, aber nicht umsonst. Im Sinne von nicht wirkungslos. Ich denke, wir müssen kurz diese göttlichen Gaben etwas genauer anschauen. Eine Gabe ist, wie gesagt, ein Geschenk, aber es ist nicht ein fertiges Geschenk. Gott gibt uns so wie eine Anlage oder einen Samen, der kultiviert, gefördert und erprobt werden muss. Um herauszufinden, auf welchem Gebiet du begabt bist, gibt es natürlich schon mal eine Voraussetzung, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber als Voraussetzung würde ich sagen, eine gewisse Leidenschaft, eine gewisse Liebe zu dem Objekt oder dem Ding, was du denkst, wo du begabt bist. Ich glaube überhaupt nicht daran, dass jemand für den Kinderdienst begabt ist, der Kinder nicht leiden kann. Ich glaube, es ist eine Voraussetzung, dass wir eine Liebe für das haben. Oder dass jemand die Gabe der Gastfreundschaft hat, wenn er am liebsten alleine ist. Das passt irgendwie nicht zusammen. Ich denke, Gott gibt uns eine Leidenschaft für die Gabe, die er uns auch gibt. Es gibt einige Fragen, die uns natürlich helfen auf diesem Gebiet. Eben zum Beispiel, was machst du gerne? Was lässt dein Herz höher schlagen? Was erfreut dich? Was beflügelt dich? Oder auch, was stört dich, wenn es nicht gut ausgeführt ist? Auch das könnte ein Hinweis auf eine Gabe sein. Wo denkst du, könntest du etwas zur Verbesserung beitragen? Natürlich nur, wenn du nicht jedes Haar in der Suppe siehst, sonst ist das vielleicht nicht unbedingt der geeignete Hinweis. Um herauszufinden, was wirklich unsere Gabe ist oder Berufung, müssen wir sie natürlich mal einsetzen. Ich kann nicht sagen, ich habe eine Lehrgabe, aber ich mache nie meinen Mund auf in der Lebensgruppe oder so. Es ist wichtig, dass wir mal das erproben, wo wir denken, dass wir eine Gabe haben. Und das sei gesagt, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wenn man einmal einen Fehler macht, so what, ist doch nichts Schlimmes dabei. Es ist überhaupt nicht schlimm, sich irgendwo einzusetzen und wenn man nachher merkt, oh nein, das ist jetzt doch nicht mein Ding. Schlimm ist es, wenn man die Gaben nicht einsetzt und sie verkümmern lässt. Und übrigens kann niemand dir im Weg stehen, wo du eine Gabe hast und sie einsetzen willst. Sieht man ja auch bei dem König David. Der Saul wollte ihm nicht Platz machen, aber Gott hat ihm Platz geschaffen. Da müssen wir nicht ellbögeln, wie man in der Schweiz wie man sagt. Gott macht Platz. Gott schafft Raum für dich und deine Gaben, wenn du treu dienst. Und meiner Gabe gemäß zu dienen heißt übrigens auch nicht, dass ich nur das tue, was meinen Gaben entspricht. Jede Familie, jede Firma, jeder Verein, jede Kirche lebt davon, dass Menschen sich investieren und auch Dinge tun, die nicht unbedingt den Gaben entsprechen. Wir Christen haben da ja einen unglaublichen Vorteil. Erstens hat Jesus gesagt, alles, was wir einem Geringsten tun, das tun wir letztendlich ihm. Und zweitens, investieren wir nicht irgendwie in einen Krüngeli-Verein oder sowas. Wir investieren in das Reich Gottes mit seinen ewigen Werten. Und er hat gesagt, dass wenn wir zuerst nach seinem Reich trachten, dann wird uns alles andere zufallen. Und das habe ich schon x-fach erlebt. Es lohnt sich, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten. Es lohnt sich, mehr als 100% in das Reich Gottes zu investieren. Am Ende des Tages kommt es eh nicht mehr darauf an, was für ein Auto wir hatten oder was für eine Wohnung oder was. Das wird alles von gar keinem Interesse mehr sein. Es wird nur noch darum gehen, was haben wir in sein Reich investiert und was ist daraus entstanden. Das wird uns mächtig freuen. Der nächste Punkt, den Paulus hier anbringt, finden wir in Vers 15. Dort heißt es, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes, der Gemeinde ist. Christus in jeder Hinsicht ähnlicher werden. Das ist Gottes großes Ziel mit uns. Gottes primäres Ziel ist nicht, dass wir Erfolg haben. Gott freut sich, wenn wir Erfolg haben. Ihm zur Ehre. Und er hilft uns auch gerne dabei. Aber sein primäres Ziel mit uns ist, dass wir umgestaltet werden in das Wesen seines Sohnes. Ja, wie ist denn Jesus? Jesus ist voller Geduld, voller Liebe. Er ist demütig, sanftmütig, immer treu, total geradlinig. Hingegeben, kreativ, mutig. Da gäbe es noch so viele Eigenschaftsworte, diesen wunderbaren Sohn Gottes zu beschreiben. Ich denke, seine eindrücklichste Charaktereigenschaft ist wohl seine Liebe, die aus jeder Pore seines Wesens strömt. Seine bedingungslose Liebe. Hey, und wie attraktiv wäre eine Kirche, wenn ihre Mitglieder in jeder Hinsicht diesem Sohn Gottes ähnlich wären. Ich denke, das wäre ja schon fast Himmel auf Erden. Liebe macht allen Unterschied. An der Liebe wird man erkennen, dass wir seine Jünger sind. Das Befreiende dabei ist, wir müssen diese Liebe nicht selbst produzieren. Wir können ja nur weitergeben, was wir empfangen haben. Und da heißt es im Römer 5, dass Gottes Liebe in unsere Herzen ausgegossen wurde. Wir müssen ihr nur Raum geben und sie fließen lassen. Ich weiß natürlich, dass Jesus auch gesagt hat, am Ende der Zeit wird die Liebe in vielen erkalten. Aber ich denke, das wird nicht einfach so ein Schicksalsschlag sein. Wir können da auch mitbestimmen. Und ich für mich habe mich entschieden, ich möchte nicht zu denen gehören, wo die Liebe erkaltet. Sei es die Liebe zu Jesus oder sei es die Liebe zu meinen Geschwistern. Ich möchte, dass diese Liebe brennt. Es kann gut sein, dass mein Nächster meine Liebe nicht verdient hat und mir gegenüber nicht wirklich liebenswürdig ist. Dann muss ich mir einfach vor Augen halten. Ich bin auch nicht immer liebenswürdig. Und ich habe Gottes Liebe schon gar nicht verdient. Das motiviert mich einfach, Gott gegenüber diese Liebe fließen zu lassen. Nicht, weil mein Nächster es verdient hat, sondern weil Jesus es verdient hat. Und weil er mich liebt und seine Liebe in mich hineingegeben hat. Darum soll seine Liebe fließen. Und Liebe ist eben weit mehr als ein gutes Gefühl, das wisst ihr ja schon. Liebe ist oftmals eine nüchterne Entscheidung, ein Willensakt. Ich entscheide mich zu lieben. Das hat nichts mit Gefühlen zu tun oder nicht primär. Das hat mit Taten zu tun, mit Entscheidungen. Ich denke nicht, dass Jesus immer Liebe gefühlt hat. Aber er sah den Menschen. Er sah dahinter. Und wenn ich das nicht schaffe, was natürlich öfters mal vorkommt, dann muss ich einfach sagen, Herr, ich brauche mehr von dieser Liebe. Füll mich mit deiner Liebe, dass diese Liebe fließen kann. Wenn wir alle Jesus immer ähnlicher werden und aktiv, tatkräftig diese Liebe ausüben, dann wird der Leib Jesu wachsen. Das finden wir auch im Vers 16. Durch ihn, Christus, ist der Leib fest zusammengefügt. Denn er verbindet die Körperteile durch die verschiedenen Gelenke miteinander. Jeder einzelne Teil leistet seinen Beitrag, so wächst der Leib und wird aufgebaut durch die Liebe. Da sind wir eigentlich wieder am gleichen Punkt. Paulus wiederholt sich so quasi. Er sagt wieder, indem jeder Einzelne seinen Beitrag in Liebe leistet, so wächst der Leib. Paulus macht hier deutlich, wie wir zum beitragen können, dass dieser Leib wächst. Er holt wieder mal dieses Leibdenken hervor. Und ich denke, das ist ein großer Schlüssel, das Leibglieddenken. Wie gesagt, wir gehören nicht zu einem Küngeli-Züchterverein. Wir gehören zum Leib Christi. Das macht einen großen Unterschied. Du bist nicht nur ein Vereinsmitglied, du bist ein Teil seines Leibes. Und wir hier, alle, die zu Jesus gehören, sind ein Teil und bilden zusammen diesen wunderbaren Leib. Und das setzt ein gewisses Wir-Denken voraus. Im Leib Christi geht es eben nicht um ich, meiner, mir, sondern es geht ums Wir. Und das macht den großen Unterschied. Wir lesen auch im Römer 12, 4 und 5, unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus und jeder Einzelne ist auf den anderen angewiesen. Paulus betont, dass es nicht mehr um Individuen geht, sondern um einen Leib. Wir alle sind Glieder an einem Leib. Und er sagt sogar, wir sind aufeinander angewiesen. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so cool. Ich bin nicht so gern auf jemanden angewiesen. Aber im Leib ist es so. Wir alle brauchen einander. Wir alle sind zu einem Leib berufen. Wir alle haben einen Teil darin. Aber es macht eben einen großen Unterschied, wenn wir dieses Leibdenken haben. Wir gehören zusammen. Wir sind alle Glieder eines Leibes. Wir brauchen einander, weil wir einander ergänzen, weil wir einander komplementieren, weil wir einander fördern wollen. Da gibt es auch Korrektur. Das macht nichts, wenn man mal korrigiert wird, weil so werden die Gaben noch besser. Das Leib-Glied-Denken hat immer die Optimierung des Leibes im Hinterkopf. Das große Ziel ist, diesen Leib, das Haupt unseres Leibes, groß zu machen. Da geht es nicht mehr um mich, um mein persönliches Wohlbefinden, sondern wer Jesus ist, dass er groß wird, dass er verherrlicht wird. Wir sind der einzige Leib Jesu hier auf Erden. Das macht doch etwas mit uns. Ich finde, da gibt uns Gott auch gewaltige Wertschätzung, jedem Einzelnen. Da kommt keiner zu kurz, auf jeden kommt es drauf an. Jeder kann sich einbringen. Und das gibt eine tiefe Befriedigung hier drinnen, weil dazu sind wir geschaffen. Nur unter Einbezug jedes Einzelnen können wir gemeinsam zum vollen Potenzial des Leibes Christi kommen. Wir haben es schon mal oft gesagt, macht nichts. Der Leib Christi besteht nicht aus Einzelkämpfern, sondern aus jedem Einzelnen, der sich einbringt, seine Gaben bringt, mithilft, diesen Leib schön zu machen. Und da ist es auch gerade gut, dass wir so verschieden sind. Feiern wir die Andersartigkeit. Wenn wir alle ganz gleich wären, wäre das langweilig. Schön sind wir so bunt. Und ich wünsche mir, dass wir immer mehr zusammenwachsen und einander schätzen können in dieser Andersartigkeit. Die Ausgangsfrage war, was hält die Gemeinde zusammen und lässt sie wachsen? Wir haben gesehen, es ist nicht der coole Pastor, das professionelle Lobpreisteam, das unterhaltsame Programm, das schöne Gebäude. Überhaupt nichts gegen das, all das hilft wahrscheinlich. Aber der entscheidende Punkt liegt ihr ganz woanders. Deswegen hält die Gemeinde noch lange nicht zusammen. Sondern die Gemeinde hält zusammen, wenn wir unsere Gaben einbringen, wenn wir einander lieben, achten, fördern, wenn wir uns mehr und mehr in das Bild Jesu umgestalten lassen. Ich finde das total entlastend und auch herausfordernd, weil es eben, wie gesagt, jeden Einzelnen betrifft. Alle gemeinsam. Wir alle zusammen bauen den Leib Jesu. Gott hat einen wunderbaren Plan hier im Wallis mit seinem Leib. Ich glaube, das CCB hat eine Berufung hier im Wallis, den Leib Christi sichtbar zu machen. Und ich wünsche mir, dass wir immer mehr an den Punkt kommen, wo dieser Leib Christi agiert und lebt und handelt und er sichtbar wird. Gemeinsam können wir das Wallis beeinflussen. Jeder Einzelne an seinem Ort, mit seinen Gaben, gefüllt von Gottes Liebe. Wir lesen ganz am Anfang vom Epheser im Kapitel 1, Vers 11 und 12. Weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns als seine Erben eingesetzt. So entsprach es von Anfang an seinem Willen. Und was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen. Jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen. Genau darum geht es in unserem persönlichen Leben und im Leben der Gemeinde. Gottes Herrlichkeit soll sichtbar werden. Und gewaltig, hier sagt die Bibel, dass das sogar möglich ist, dass wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit sichtbar machen können. Ich finde das nicht mehr nütz. Gottes Herrlichkeit kann durch uns durchstrahlen, wenn wir Menschen werden, die verändert werden in das Bild Jesu. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen von unserem Freund Sascha in der Ukraine. Ich habe euch schon mal von ihm berichtet. Sascha ist Pastor und verantwortlich für mehrere Kirchen in der Ukraine. Und er schickt uns immer wieder so Updates. Wir haben so eine Chatgruppe mit ehemaligen Bibelschulstudenten. Und er schickt eigentlich jede Woche eine Message. Und was er diese Woche geschickt hat, hat mich wirklich tief berührt. Er hat ein Gebiet besucht, wo die Russen sehr stark zerstört haben. Er hat dort einen Besuch gemacht, wie gesagt. Und er sah dort zerbombte russische Panzer in einer Reihe stehen. Das war schon vor Wochen, als die Russen da waren. Und zwischen den Panzern seien Blumen hervorgewachsen. Und er hat gesagt, er sei da gestanden und hätte 10 Minuten nur geschaut und Gott gedankt und gesagt, Herr, das Leben triumphiert über den Tod. Und er hat sich entschieden. Er hat gesagt, es wurde zu einem Slogan für uns. We choose life. Wir wählen das Leben. Und er zieht es durch mit Kinderlagern. Er hat gesagt, es kommen nicht so viele Kinder wie sonst. Aber wir sind da. Wir bauen das Reich Gottes. Inmitten von den Trümmern. Und ich fand das so ein starker Beweis von Gottes Herrlichkeit. Von jemandem, der hinsteht und sagt, nein, wir wählen das Leben. Wir bauen das Reich Gottes. Egal wie es um uns herum aussieht. Wir stehen hier und wir halten an diesem Gott fest, der treu ist. Ich fand das total stark. Ja, und in diesem Sinn wollen wir auch das Abendmahl nehmen. Jesus hat gesagt, wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. 1. Korinther 11, 24. Ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Was hat denn Jesus alles für uns getan? Wir haben es gehört. Hey, wir sind nicht mehr Bettler. Wir sind Königskinder, wir sind erwählt. Wir sind berufen, in das Bild seines Sohnes verändert, umgestaltet zu werden. An dem Kreuz hat er für uns den Sieg erworben. Wir müssen nichts mehr leisten vor diesem Gott. Wir haben alles geschenkt bekommen, um weiterzugeben. Unverdiente Gnade. Und wenn wir heute Morgen dieses Abendmahl nehmen, dann nimm es in diesem Bewusstsein, was das bedeutet. Nimm es nicht einfach aus Gewohnheit, weil wir das alle wieder mal machen. Sondern halte dir vor Augen, hey, dieses Brot, es symbolisiert diesen Leib Christi, der für mich gebrochen ist, damit ich heil sein kann. Dieses Traubensaft symbolisiert dieses Blut, das Jesus für mich vergossen hat, das mich stärkt, das mich rein weißer macht als Schnee, das mir neues Leben gibt. Ich habe mehr als nur einen Platz im Himmel bekommen durch Jesus. Ich habe hier auf Erden volles Leben bekommen. Leben in Fülle, ein Leben, das zur Verherrlichung von ihm gelebt werden soll. Er gibt uns alles, was wir dazu nötig haben. Wir sind gesegnet mit einem Segen, der alle Dimensionen sprengt. Wir müssen es einfach bei ihm abholen und in Anspruch nehmen. Wenn du dieses Brot und den Wein nimmst, dann nimm es als Kraftspende, weil das ist es auch. Da sind himmlische Vitamine drin, sage ich jetzt mal. Weil es das den Leib und den Segen und den Sieg Christi symbolisiert. Wir werden Gott nochmal anbeten durch Lieder und jeder kann dann selber nach vorne kommen, wann er das möchte und diese Symbole nehmen. Wie gesagt, nimm es wirklich bewusst. Wenn es dir nichts bedeutet, dann lass es lieber sein. Dann bringt es gar nichts, im Gegenteil, sagt sogar die Bibel. Aber wenn es dir das Blut Jesu etwas bedeutet, wenn dir der Leib Jesu etwas bedeutet, wenn du mit Gott im Reinen sein willst, dann komm und feiere das in dem Abendmahl. Ich möchte noch beten und dann wird Sabine dann den Gottesdienst wieder übernehmen. Du bist ein wunderbarer Gott. Herr, wir sehnen uns nach mehr von dir. Wir danken dir einfach für all das, was du uns bereitgestellt hast, dass wir an deinen Tisch kommen dürfen. Entdeckten Tisch hast du für uns bereit gemacht. Ich danke dir für das Brot und den Wein oder Traubensaft. Ich danke dir für den zerbrochenen Leib und das vergossene Blut. Ich bitte dich, dass du das jetzt einfach segnest und jeder, der das nimmt, soll wirklich die himmlischen Vitamine erleben, soll neu von dir begeistert werden, neu entfacht werden in Leidenschaft, in Liebe zu dir, dem wunderbaren Gott. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, eine Gemeinde zu werden, wo jeder seine Gabe kann einbringen, wo jeder seinen Platz findet, wo jeder einfach geehrt und geachtet wird, wo wir einander lieben, Herr, so dass man von uns muss sagen, seht, wie sie einander lieben. Herr, das wünsche ich mir, um deines Namens willen, damit du gross rauskommst, damit du Jesus punkten kannst, da im Wallis, durch jedes einzelne von uns. Herr, ich danke dir für deine Treue, für deine Güte, für deine Liebe. Ich danke dir, dass du der ewig treue Gott bist. Der, der das letzte Wort sagen hat auf der ganzen Welt. Und ich finde, wir machen uns jetzt auch gerade eins, für die Ukraine noch zu beten. Jesus, wir machen uns jetzt gerade eins und sagen einfach, segnet den Sascha, wir segnen seine Schäfli. Herr, wir segnen die Entscheidung, wir choose life over death. Herr, ich bitte dich, dass das in seinem Leben sich bewahrheitet. Dass du einfach ihn brauchst, zum Leben spenden sein. Herr, ich bitte dich, dass du seine Finanzen, seine Kräfte, seine Weisheit, dass du das alles vermehrfachst. Herr, dass du ihn einfach segnest in all dem, was er tut. Ich bitte dich für die Kinderlager, die sie durchführen, dass du sie beschützt und behütest. Herr, dass du sie vor dem Feind unsichtbar machst. Herr, dass du sie beschützt, wirklich, dass sie heil rauskommen und nicht nur heil, sondern gestärkt und erquickt und voller Feuer, voller Liebe zu dir. Danke, du wunderbarer Gott, dass du das letzte Wort auf dieser Welt hast. Und wir sagen einfach gemeinsam, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Herr, dein Reich soll sichtbar werden da auf dieser Welt. Herr, damit du bald kannst wiederkommen. Wir loben und wir preisen dich. Amen.